wozu muss ich das wissen, gell? Jetzt haben wir schon so viel über die Enthüllung gehört, auch gehört, warum das Enthüllung heißt und nicht Offenbarung. Wir sind eigentlich schon fast Fachleute, wenn es um das letzte Buch der Bibel geht. Und jetzt fängt er mit dem weißen Thron wieder an, was zu denken. Was wollen wir damit? Das ist ganz einfach. Ich muss nächste Woche beim prophetischen Arbeitskreis das Thema behandeln. Da habe ich gedacht, warum sollen die Geschwister in Büding das nicht auch mal hören? Okay? Und ich habe eine Übungsstunde mehr, weil dann muss ich mich eine Stunde weniger vorbereiten, weil das ist jetzt für mich Training, gell? Und du siehst, also es ist ganz eigennützig, dass ich das mache. Aber du kannst dich trotzdem freuen. Ich glaube, wir können alle daraus noch etwas mitnehmen. Aber wenn der eine oder andere sich zunächst fragt, wozu das gut sein soll. Am Ende der Stunde kannst du dich ja nochmal fragen, wozu war das gut? Und dann hast du vielleicht eine Antwort. Gut. Das Wort Thron kommt ja im Neuen Testament 62 Mal vor. Gell? Und in der Enthüllung, im letzten Buch der Bibel, steht das 47 Mal. Also können wir sagen, die Enthüllung ist das Thronbuch der Bibel. Kein anderes Buch redet so oft vom Thron. Verschiedene Throne, keine Frage. Heute geht es um den großen weißen Thron. Hier gibt es da gewaltige Unterschiede in der Sichtweise, in der Einordnung und so weiter. Es ist also nicht so einfach, obwohl es ganz einfach ist, weil die Leute sich das oft eben erst kompliziert machen, damit niemand versteht. Und ich gehöre zu denen, die sagen, lies das, was da steht, glaub, was dort steht, und dann ist das eigentlich ganz klar, gell? Da muss man nicht Rätsel raten. Und deswegen wollte ich, auch wenn Heinz die letzten Verse schon gelesen hat, um die es heute geht, mit euch mal das ganze Kapitel in Ruhe lesen. Es sind nur 15 Verse. Und dazwischen ein paar Bemerkungen machen. Heinz kann das ja auch beim Lesen immer noch so Bemerkungen machen, gell? Die zum Nachdenken anregen. Und dann, es geht einfach darum, dass du mal ein Gefühl dafür kriegst, wovon reden wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Was ist denn da passiert? Und dann kannst du, wenn es weitergeht in der Behandlung des Themas heute, das sicher besser einordnen. Also Kapitel 20, Abvers 1, da heißt es, und ich nahm einen Engel wahr, der aus dem Himmel herabsteigt und den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hat. Und er hielt den Drachen fest, die anfängliche Schlange, welche der Diabolos und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre. Also Drache, Schlange, Diabolos, Satan, alles dasselbe. Gell? Er wird für 1000 Jahre gebunden. Wo kommt er hin? Er warf ihn hinein in den Abgrund, Abyssos heißt das, und verschloss und versiegelte über ihm, auf dass er nicht mehr die Nationen irreführe. Wie lange? Bis die 1000 Jahre vollendigt würden. Nach diesen, nämlich den 1000 Jahren, muss eine kleine Zeit losgelassen werden. Was sind denn das für 1000 Jahre? Also wir glauben hoffentlich alle, das sind die 1000 Jahre des Millenniums, gell? Heißt ja lateinisch 8000. Und in diesen 1000 Jahren wird der Diabolos, der Satan, der Drachen, die alte Schlange, die anfängliche Schlange heißt es eigentlich, wird gebunden im Abgrund. Da kommt ins Gefängnis. Könntest du auch so sagen. Ne? Da kann er nur raus, wenn einer aufschließt. So, also merkt ihr das. Der Teufel wird für 1000 Jahre gebunden. Das sind die 1000 Jahre des Millenniums. Geht ja weiter. Vers 4. Und ich nahm Throne Mehrzahl wahr. Und sie werden setzen sich auf sie. Und es wurde ihnen, ja werden, Urteilsvollmacht gegeben. Und ich nahm die Seelen derer wahr, die wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes mit dem Beil enthauptet worden sind. Und die, welche nicht das wilde Tier anbeteten, aber auch nicht sein Bild, und die das Mahlzeichen nicht auf ihre Stirn und auf ihre Hand nahmen. Und sie leben und regieren mit dem Christus 1000 Jahre. Also die sitzen auf Thronen, Mehrzahl, und regieren 1000 Jahre. Was für 1000 Jahre könnten denn das sein? Dieselben 1000 Jahre, danke. Nämlich im Millennium. Also die sitzen auf Thronen. Wie viele? Keine Ahnung, steht nicht hier. Die Zahl kann ich nicht sagen, kann ich nur fantasieren. Das sind aber Märtyrer, das sind Leute, die haben nach der siebten Posaune, zwischen der siebten Posaune und dem, was wir jetzt gerade lesen, das sind 3,5 Jahre Zeit. Die haben in diesen 3,5 Jahren das Tier nicht angebetet, haben sein Bild nicht angebetet, das Mahlzeichen nicht an die Hand genommen oder an die Stirn, was immer das auch ist. Keiner weiß es, es wird nur viel fantasiert. Und deswegen sind sie umgebracht worden und regieren jetzt mit dem Christus 1000 Jahre im 1000-jährigen Reich im Millennium. Das sind das Leibesglieder des Christus. Kaum, gell? Denn die sitzen mit ihm auf dem Thron, auf seinem Thron. Die haben extra Throne und regieren mit ihm 1000 Jahre. Dann ist Schluss. Die Leibesgemeinde, die Glieder des Christus, die ihm gehören, wie lange regieren die mit ihm? Bis ans Ende der Äonen. Gell? Also siehst du schon den Unterschied. Es geht also hier um Leute, die nicht zum Leib gehören, aber eine große Aufgabe haben, die auch treu waren. Vers 5, da steht nicht in allen Handschriften, die übrigen der Gestorbenen, übrigens Tote gibt es nicht, die übrigen der Gestorbenen leben nicht, bis die 1000 Jahre vollendigt sind. Dies ist die vorherige Auferstehung. Bei dir steht erste Auferstehung und Tode ist ja irreführend. Tode gibt es nicht und eine erste Auferstehung ist das auch nicht, weil es gab schon Auferstehungen. Wenn es die erste wäre, dann müssten wir Matthäus 27 aus unserer Bibel rausreißen, denn das sind schon mal welche Auferstehungen, die er mitgenommen hat. Also vorherige Auferstehung, warum? Weil es noch eine gibt, mindestens. Es ist also nicht die letzte. Also die übrigen der Gestorbenen, selbst wenn du diesen Vers nicht akzeptierst, weil er nicht in jeder Handschrift steht, dann lass ihn weg und lese alles ohne den Vers. Du wirst zum selben Schluss kommen. Nur die Leute, die das machen, was ich euch noch erklären will heute, die müssen den Vers unbedingt wegmachen, weil sonst klappt ihre Erklärung nicht. Ich kann mit und ohne Vers leben, weil ich einfach glaube, was da steht. So, Vers 6. Glückselig und heilig ist der, der Teil hat in der vorherigen Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Autorität. Wer ist der zweite Tod? Der Feuersee. Gell? Und sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm wie lange? 1000 Jahre regieren. Also jetzt wissen wir ganz genau, was das für Leute sind, die 1000 Jahre mit ihm regieren. Und die vorher auferstanden sind, nämlich vor dem Millennium, und werden im Millennium auf Thronen sitzen und mit ihm regieren. So einfach ist das. Steht doch alles hier, gell? Muss ich überhaupt nicht Rätsel raten, nur ganz langsam lesen. Vielleicht 2-mal oder 3-mal oder 10-mal. Das ist dir überlassen. Ich weiß nicht, wie viel. Ich habe es also mehr als 10-mal gelesen, garantiert. Und so langsam kriege ich ein Gefühl dafür, was da steht. Gell? Also man muss das öfter lesen. Wie geht es dann weiter im Vers 7? Und wenn oder wann die 1000 Jahre vollendigt sind, also zum vollen Ende gekommen, wird der Satan aus seinem Gewahrsamsort gelöst werden. Wann kommt er raus? Wenn die 1000 Jahre zum vollen Ende gekommen sind, das heißt also nicht innerhalb der 1000 Jahre, sondern danach. Wegen mir die nächste Sekunde, das ist mir egal. Es ist auch nicht innerhalb, sondern danach. Wie lange danach steht nicht hier, sondern die 1000 sind fertig und dann wird er losgelassen. Verstehst du? Das ist wichtig. Nicht innerhalb der 1000. Was macht er jetzt? Er wird herauskommen, die Nationen irre zu führen, die in den vier Ecken der Erde, den Gog und Magog und so weiter, um sie zum Kampf zusammenzuführen, deren Zahl wie das Sand des Meeres ist. Ja, da gibt es also eine Menge Nationen, die im Millennium entstanden sind. 1000 Jahre, kann allerhand passieren. Es werden ja welche auferstehen hinein ins Millennium. Israel wird auferstehen, die werden da sein. Jerusalem ist das Zentrum dieser neuen Welt. Und da gibt es Nationen, die der Diabolos, der Teufel, jetzt verführen kann. Den Gog lassen wir mal weg, das ist ein Thema extra. ist aber auch nicht so schwer. Und sie stiegen hinauf auf die Breite der Erde, umringten das Lager der Heiligen, Vers 9, und die geliebte Stadt, und Feuer kam aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Diabolos, der sie irreführt, wurde hinein in den See des Feuers und des Schwefels geworfen, wo sowohl das wilde Tier als auch der falsche Prophet sind, denn die wurden vorher dahin gebracht, nämlich am Vorbeginn des Millenniums, und sie werden Tag und Nacht gequält werden, hinein in die Äonen der Äonen. Das ist schön. Gell? Da, ich erkläre das nachher nochmal mit einem anderen Vers. Das ist ein großer Erziehungsvorgang, der stattfindet, der sicher nicht einfach ist und dem wir keinen wünschen, aber der Diabolos und Leute, die so ähnlich sind wie er, falscher Prophet, wildes Tier etc., haben das wohl nötig, damit sie begreifen, was der Wille Gottes ist. Noch eine ganz andere Übersicht zwischendurch. Ich lese gleich weiter. Wir müssen unterscheiden die Zeit bis zur siebten Posaune, wenn die Leibesgemeinde des Christus vollendet ist, zusammen mit ihm, der ganze Leib fertig ist, und dem äonischen Evangelium, was danach verkündet wird, wo es nicht mehr um Christus geht, sondern nur noch um Gott, das heißt fürchte Gott. Und im Millennium, wo es nur noch darum geht, die göttlichen Anweisungen, die von Jerusalem ausgehen, zu befolgen. Das ist die Richtschnur für diese Zeit. Christus hat für alles bezahlt, alles erledigt, keine Frage. Gott ist auch ein Gott der Gnade, daran ändert sich nichts. Aber es gibt immer wieder Menschen, die als Lehrbeispiel für die Engelwelt dienen, herhalten müssen, sage ich jetzt mal ganz negativ, und die auch im Tausendjahrreich und in den letzten 3,5 Jahren sozusagen als Rebellen hier rumlaufen dürfen, müssen, können, egal wie du das sehen willst, weil Gott das so braucht, um was ganz Bestimmtes darzustellen. Und jetzt kannst du sagen, das ist ja ungerecht. Ja, dann ist die ganze Bibel voll Ungerechtigkeit, weil auch Hiob musste leiden und Judas musste Jesus verraten und es gibt noch viele andere schreckliche Dinge, die Gott so geordnet hat. Und weil er ein Gott der Erstattung ist, wird jeder, der scheinbar ungerechterweise gelitten hat, und wir haben das ja auch schon mal zum Thema gehabt hier, ein Vielfaches wiederempfangen an Herrlichkeit und am Ende herrlicher sein als vorher. Also im Rückblick, wenn die Heilsgeschichte erfüllt ist, wird sich niemand beklagen und sagen, warum musste ich damals an Krebs sterben? Oder warum ist das oder jenem passiert? Oder warum und warum ist der Teufel geworden? Wir werden das alles verstehen und es wird alles viel herrlicher sein in der Vollendung, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Jetzt beschäftigen wir uns damit und versuchen das zu verstehen. Haben nicht auf alles eine Antwort, völlig klar. Ich glaube ja nicht, dass ich auf alles eine Antwort hätte hier. Es sind viele Sachen offen. Aber ich habe eins gelernt. Paulus sagt, die Prophetie erbaut die Leibesgemeinde. Und wenn wir mit Prophetie uns beschäftigen, dann können wir die Enthüllung nicht auslassen, weil das eigentlich das Buch der Prophetie für die Letztzeit, das, was noch vor uns liegt. Und das muss ich doch auch ein bisschen wissen, was da passiert. So, und jetzt kommt der Schluss vom Kapitel. Und jetzt kannst du, wenn ich noch ein paar Bemerkungen gemacht habe, vielleicht einordnen, worum es hier geht. Und ich nahm einen großen weißen Thron wahr und den, der auf ihm sitzt, vor dessen Angesicht weg flohen die Erde und der Himmel. Und kein Aufenthaltsort wurde in ihnen gefunden. Wann steht denn jetzt der große weiße Thron in der Heilsgeschichte, im Ablauf der Dinge? Steht er jetzt vor dem Millennium oder steht er nach dem Millennium? Na, was hast du denn für ein Gefühl, wenn du das hier liest? Du brauchst es nicht studieren. Also ich habe das Gefühl, der steht nach dem Millennium. Weil sonst müsste ich jetzt, wie die Ausleger, die das anders sehen, sagen, Enthüllung 20, Vers 11 bis 15, findet vor Enthüllung 20, Vers 1 bis 10 statt. Also hat irgendeiner den Text vermischt, gell? Wir haben schon mal darüber gesprochen, wie der Johannes die Enthüllung empfangen hat. Und da habe ich schon mal gesagt, Gott hat da so einen großen Korb mit lauter Zetteln. Ne? Dann hat er dem da hingekippt und jetzt musste er die Enthüllung sortieren. Da hat er wohl ab und zu einen Fehler gemacht, weil das war zu viel auf einmal. Und deswegen steht das jetzt durcheinander in unserer Enthüllung. Ne? Wäre die eins zur Erklärung. Oder hat der Johannes eine Information erhalten, die er systematisch aufgeschrieben hat, sodass wir sagen können, die Textfolge der Enthüllung ist auch die Zeitfolge. Es sei denn, es steht genau dort, dass das nicht so ist. Es gibt zum Beispiel, wir haben in Holzhausen darüber gesprochen, die Kapitel 10 bis 12. Da sieht er alles, was zur siebten Posaune passiert, sozusagen auf einmal. Das kann er natürlich nicht auf einmal schreiben, das muss er nacheinander machen. Na, man hat manchmal den Eindruck, als würde Vergangenes wiederholt und so. Das ist halt so, weil alles, was da passiert, passiert zur siebten Posaune. Das sind drei Kapitel. Und die drei Kapitel müssen ja geschrieben werden. Wenn du einen Spaziergang durch Büdingen machst, hier vor die letzte Gelegenheit, es sei denn, du fährst extra nochmal her, aus irgendwelchen erinnerungstechnischen Gründen, und du willst anschließend drüber berichten und machst dir 2 Stunden Spaziergang. Ja, du kannst ja auch nicht das Schloss und das Rathaus und was weiß ich, und das Museum alles auf einmal beschreiben. Das kannst du nur hintereinander, gell? Sonst versteht es doch niemand. Da steht halt in deiner Reisebeschreibung dann, erst war ich im Rathaus und dann dort und dann da. Und zwischendrin hast du noch Leute getroffen. Also es betrifft alles die Stadt. Und so ist es auch hier in der Enthüllung, gerade zwischen Kapitel 10 und 12, bei der siebten Posaune. Und das sind so Dinge, die kann man aber erkennen, wenn du das liest. Da muss man nicht Rätsel raten. Aber hier beim großen weißen Thron habe ich gelesen, dass zu Anfang die Märtyrer belohnt werden, die regieren die 1000 Jahre mit Christus. Der in dieser Zeit wird der Teufel sozusagen eingesperrt, in den gleichen 1000 Jahren. Und nach diesen 1000 Jahren wird er losgelassen und dann steht er am weißen Thron, um die zu verurteilen, die rebelliert haben, zum Beispiel am Ende des Millenniums oder nach dem Millennium, wenn der Teufel losgelassen worden ist. Und jetzt heißt es weiter, und ich nahm die Gestorbenen wahr, die Großen und die Kleinen, müssen wir klären, wer das ist, stehend vor dem Thron, Buchröllchen werden geöffnet, ein anderes Buchröllchen wird geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Gestorbenen werden gerichtet aus Grund des in den Buchröllchen Geschriebenen, gemäß ihren Werken. Und das Meer gibt die Gestorbenen, die in ihm sind. Und der Tod und der Hades geben die Gestorbenen, die in ihnen sind. Und sie werden gerichtet an jeder gemäß seinen Werken. Und, Achtung, der Tod und der Hades werden hinein in den See des Feuers geworfen. Die werden nicht mehr gebraucht. Jetzt ist Erziehungszeit für die. Und dies ist der zweite Tod, der See des Feuers. Und wenn jemand nicht als Eingeschriebener in der Buchrolle des Lebens gefunden wird, so wird er hinein in den See des Feuers geworfen. Das klingt schrecklich, ist auch so. Ist eine Erziehungsmaßnahme. Und ich sage es nochmal vorweg, ihr habt es schon ein paar Mal gehört, diese Qual hinein in die Äonen der Äonen, dieses Basanos, das Grieche, das heißt an Prüfstein reiben, das ist die älteste Bedeutung. Und wir sollten, wenn wir heilsgeschichtlich denken, für den Sinn der Heilsgeschichte die Bedeutung des Wortes wählen, die dazu passt. Wenn ich also die Auswahl habe zwischen Qual und Prüfen, dann entscheide ich mich zunächst mal für Prüfen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Gott Leute buchstäblich quält in alle Ewigkeit. Das können nur die Höllenprediger glauben, ich nicht. Und deswegen glaube ich, dass es eher ein Prüfen ist. Am Prüfstein reiben heißt das. Ihr könnt euch erinnern, ich glaube in Holzhausen habe ich es schon mal erklärt. Und am Prüfstein reiben, da gibt es, wenn der Prüfstein eine Scheibe ist, wie eine Schleißscheibe in der Werkstatt, da gibt es einen Funkenflug und da kannst du an dem Lichtbogen kannst du erkennen, was für Material das ist. Und genau das macht Gott. Er prüft am Prüfstein, die im Feuersee sich aufhaltenden, und dann am gläsernen Meer, das mit Feuer vermischtet ist, kommt diese Information aus Rauch hervor, Rauch ist Information, sodass es hier eigentlich heißt, die werden dort zurechtgebracht und die Information ihrer Zurechtbringung steigt vor dem Lämmlein auf und er kann immer erkennen, wie weit sind die da gediehen und dann können die rauskommen. Hat nichts mit Fegefeuer der katholischen Kirche zu tun, sondern es ist eine Beschreibung der Erziehungsmaßnahme Gottes für im Feuersee, bis zum Ende des Äons oder der Äonen, wenn alles dann im neuen Jerusalem ist. So, das war der Text, so kannst du das Kapitel auch lesen, die 15 Verse, und mal ein bisschen drüber nachdenken, was passiert hier wo und wann. Für mich ist also klar, hier muss ich die Textfolge nicht ändern, sondern ich kann sagen, Textfolge ist Zeitfolge, wenn ich es einfach so stehen lasse. Jetzt noch zu einigen anderen Einzelheiten, weil jede Predigt soll eine Einleitung haben, Hauptteil und Schluss, gell? Und das war jetzt die Einleitung, etwas länger geraten, ich weiß das, ich habe ja früher mal sowas geschult, aber manchmal ist das unumgänglich, ne? Da muss man etwas länger einleiten, damit der Hauptteil verstanden wird. So, also großer weißer Thron, jetzt weißt du, wann der ist und hast auch gehört, wer davor steht, und jetzt wäre noch interessant zu wissen, wer da drauf sitzt, gell? Weil du hast, am Anfang hast du gefragt, was will ich mit dem großen weißen Thron und was geht mich das an, ich gehöre zum Leib des Christus. Jesus hat mal gesagt in Johannes 5, Vers 22, der Vater hat dem Sohn das ganze Gericht übergeben. Wenn ich das wörtlich nehme, und ich bin so einer, der das glaubt, was da steht, würde also heißen, wenn der große weiße Thron ein Gerichtsthron ist, wer macht dann das Gericht? Natürlich der von Gott beauftragte Sohn. In welcher Zusammensetzung wird er das wohl machen? Als der vollendete Christus, der uns auch durch Enthüllung als Lämmlein vorgestellt wird. Und wenn Paulus im Korintherbrief schon schreibt, wisst ihr nicht, ihr habt da Streit untereinander, schämt euch, gell? Wisst ihr nicht, dass wir mal sogar Engel richten sollen, zurechtbringen? Wieso streitet ihr euch um 10 Euro oder was weiß ich noch? Und das heißt doch, die Leibesgemeinde ist zusammen mit dem Christus in dieses Richteramt integriert. Denk mal zu Ende diesen Gedanken. Dann sitzt du mit ihm auf dem weißen Thron. Ist das jetzt egal oder wie? Oder interessiert mich nicht. Ne? Ja, Moment. Ne? Also das ist eine ungeheure Aufgabe, die da auf uns zukommt. Und das dürfe ich zumindest mal zur Kenntnis nehmen, dass das so ist. Ja? Sag's laut.
Throne.
Ja, gut, also den Thron.
Ja,
sicher, aber es kommt eben darauf an, wer sitzt auf welchem Thron. Gell? Die Märtyrer haben eigene Throne. Zum Beispiel haben wir gelesen im Vers 4. Und der weiße Thron ist eben nur einer und der hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Und das muss man unterscheiden. Also der Vers 11 und der Vers 4 im Kapitel reden von verschiedenen Dingen. Das steht auch dort. Ich muss also nicht fantasieren. Jetzt gibt es aber Ausleger, die tun den Vers 11 mit dem Vers 4 gleichsetzen. Die sagen, Vers 11 spricht von demselben wie Vers 4. Wie die dazu kommen, weiß ich nicht. Musste ich sie fragen. Spätestens am weißen Thron werde ich mal fragen, wie er das da verstanden hat, der Ausleger. Wenn er da auch auf den Thronen sitzen will, der Märtyrer, das kann ich nicht verstehen. Also für mich ist das klar gegliedert. Zwischen 4 und 11 ist ein Unterschied. Und 4 ist im Millennium, 11 ist nach dem Millennium. Das ist doch eindeutig, da muss ich nicht diskutieren. Und wenn jemand mir was anderes weismachen will, dann tut es mir leid, dem kann ich nicht folgen. So, jetzt gibt es noch die andere Meinung, dass in Matthäus 25 das Gericht von den Schafen und Böcken dasselbe ist wie der große weiße Thron. Auch das gibt es. Wann ist das Gericht der Schafe und Böcke im Matthäus 25? Da heißt es doch ganz deutlich, die, die meinen Brüdern und Schwestern Gutes getan haben, gehen wohin? In das Millennium, was euch bereitet ist von Herabwurf des Kosmos an. Das sind Weltmenschen, fremde Nationen, die haben weder mit Israel was zu tun, noch mit der Leibesgemeinde. Völlig fremde Leute, Matthäus 25. Und die kriegen äonisches Leben im nächsten Äon, nämlich im Millennium, weil sie Israeliten Gutes getan haben. So einfach ist das. Das steht dort. Wieso, wenn die Leben im Millennium kriegen, stehen die vor dem weißen Thron, der nach dem Millennium steht? Wie wir das eben festgestellt haben. Das ist doch so einfach wie nur was. Wie kann ich dazu kommen und sagen, dass Gericht an den Schafen, Böcken, 25 und der weiße Thron gehören zusammen. Und was dann passiert? Ich muss mich jetzt eigentlich rumdrehen, damit ihr die Zeit richtig seht. Ich versuche es mal spiegelverkehrt. am Ende vom Millennium ist der weiße Thron. Die Schafe und Böcke werden vor dem Millennium gerichtet, weil die Guten gehen ins Tausendjahrreich, was dann kommt. Und jetzt machen die Ausleger und sagen, der weiße Thron, der steht da vorne bei den Schafen und Böcken. Ich tue den weißen Thron davor schieben, so die Schafe und Böcke, gell? Ist das legitim? Also nach meiner Bibel geht das nicht. Ich kann den nicht einfach verschieben, sondern ich muss den da lassen, wo er steht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mal unterscheiden. Ich habe euch also ein Blatt mitgebracht, wo das mal dargestellt ist, für alle die, die diesen Holzhausen nicht gesehen haben. Wir haben ja eine ganz klare Reihenfolge in der Schrift. Der Petrus hilft uns dabei. Und in 2. Petrus 3 erhalten wir einige Hinweise, welche Himmel und Erde wann denn da nun sind. Und in 2. Petrus 3, da heißt es in Vers 7 und Vers 10, spricht er von: Die jetzigen Himmel aber und die jetzige Erde sind infolge desselben Wortes, dem Feuer, aufgespeichert worden, gehütet hinein in den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottunehrenden Menschen. Vers 10, der Tag des Herrn aber wird eintreffen wie ein Dieb, an welchem die Himmel mit Getöse daneben kommen, die Elemente aber in Gluthitze weggelöst werden, auch die Erde und die Werke, die auf ihr gefunden werden. Wann kommt das Feuer von Petrus, das Feuergericht, von dem er hier redet, was die jetzige Erde betrifft? Er sagt, wenn der Tag des Herrn beginnt. Zu der Zeit ist das. Wann beginnt der Tag des Herrn? Da haben wir hier auch schon drüber gesprochen. Allerfrühestens 7 Jahre vor Abschluss des Äons, vielleicht war es 3,5 Jahre vorher, jedenfalls vor dem Millennium. Das ist eindeutig. Wenn du das Millennium mitrechnest, könnte man noch machen, wird aber eng, dann ich bin nicht dafür, weil am Ende des Millenniums passieren wieder andere Dinge. Würde also bedeuten, die jetzige Erde wird beseitigt vor Beginn des Millenniums, am Ende dieses Äons. Dann heißt es in Vers 13, 2. Petrus 3, wir erwarten aber gemäß seiner Verheißung, nämlich nach dem Feuergericht, neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Hier ist eindeutig, wenn ich das so sehen darf, das Millennium angesprochen. Es gibt eine neue Erde. Und wenn wir die Maße des Jerusalem kennen, die Maße des Tempels, die Geografie studieren, auch aus dem Alten Testament, Jesaja zum Beispiel, stellst du fest, das ist alles ganz anders als heute. Also die Geografie ändert sich auch. Und jetzt lesen wir hier in Enthüllung 21, im nächsten Kapitel, deswegen habe ich das angesprochen, Vers 5, dass was passiert beim weißen Thron. Da heißt es, ja, Dankeschön. Auf dem Thron sitzt, sagt, nimm wahr, ich mache alles neu, völlig neu. Dann im Vers 1 heißt es, Himmel und Erde kamen daneben. Dann lesen wir am weißen Thron, Himmel und Erde entfliehen. Also 3 Hinweise, die zeigen, dass wenn der weiße Thron seine Arbeit macht oder gemacht hat, ist die Millenniumserde und der Himmel des Millenniums nicht mehr da. Das zwingt mich zu der Annahme, dass 21 Vers 5, immer der Reihe nach lesen, ohne die Texte zu sortieren, 21 Vers 5, was völlig Neues meint, nicht das Millennium, das ist ja schon vorbei. Millennium ist vorbei, weißer Thron ist vorbei, jetzt kommt was völlig Neues, nämlich das neue Jerusalem, dann Kapitel 21, Ende 22, Frau des Lämmleins, Braut des Lämmleins, kommt auf diese völlig neue Erde. Merkst du, was die Reihenfolge? Petrus, jetzige Erde weg, dann Millennium, 1000 Jahre, weißen Thron, auch weg, dann was völlig Neues, neues Jerusalem, ganz andere Umstände, über die ich gleich noch was sagen will. Und damit müsste man also jetzt sagen, es gibt noch eine vierte, eine weitere Schöpfung, Erde, Himmel, die ganz anders gestaltet sind. Und die Brüder, die hier 33 und 29 ganz ernst nehmen und sagen, Gott macht alles nur 2 oder 3 Mal, Die haben mir dann gesagt, das kann also nicht sein, weil eine vierte Erde gibt es nicht, es gibt nur drei. Und meine Antwort ist, es gibt auch keine vierte Erde gemäß den vorher gewesenen drei, sondern wir haben eben gelesen in 21,5, ich mache alles völlig neu. Da steht Kainos, also was es noch nie gegeben hat. Das würde also bedeuten, wer hebräisch denken kann, hebräisch geht es immer 1, 2, 3, die 4 ist eine neue 1, 1, 2, 3 und dann wieder 1, 2, 3 bis auf die höchste Ebene. Würde also bedeuten, die 4 ist eine neue 1, hier kommt was ganz Neues, etwas, was es noch nie gab. Nämlich diese Erde, auf die das Jerusalem aus dem Himmel kommt, sieht auch ganz anders aus. Und genau das schildert uns die Enthüllung. Wir lesen mal Kapitel 21, noch ein paar Verse. Eins habe ich schon gelesen. Ich mache es aber nochmal. Ich nahm einen neuen Himmel, eine neue Erde wahr, denn der vorherige Himmel und die vorherige Erde kamen weg. Bei euch steht, glaube ich, erste, ne? Und das ist völlig falsch. Das heißt nicht erste Erde und erster Himmel. Das wäre ja der Kosmos vor der jetzigen Erde. Petrus redet doch von der jetzigen Erde und dem jetzigen Himmel und dem aus Altem, was davor war. Wenn ich also mit erster Erde argumentiere, würde es heißen, die Erde wäre die erste. Und das stimmt nicht. Das ist die zweite. Und deswegen muss man dieses Wort nicht mit erster, was es auch heißen kann, aber vornehmlich und erste Bedeutung ist vorher. Das Wort heißt vorher in der Hauptbedeutung. Also die vorherige Erde, die kam weg. Und deswegen gibt es jetzt eine neue. Die vorherige Erde, wenn du den Text hier sauber hintereinander liest, war die des Millenniums, eindeutig. Die Erde des Millenniums kommt weg, die flieht von dem weisen Thron, sie ist nicht mehr. Und was steht hier noch in dem Vers? Und das Meer ist nicht mehr. Das heißt, im Millennium gab es noch ein Meer. Danach, auf dieser völlig neuen Erde, mit dem neuen Jerusalem, gibt es kein Meer mehr. Komisches Deutsch, aber ist so. Gibt kein Meer mit Doppel-E, Meer mit E-H. Und was gibt es noch nicht? Vers 3. Und ich höre eine große Stimme aus dem Thron sagen, nimm wahr, das Zelt Gottes mit den Menschen, er wird mit ihnen sein, zelten, und sie werden seine Völker sein, Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Also Gott wohnt dort, wohnt Gott im Millennium. Niemals seine Herrlichkeit kommt in den Tempel, dem der Hesekiel vorhergesagt hat, das ist wahr. Aber Gott selber wohnt nicht dort und wischt die Tränen der Leute ab, Vers 4. Und was heißt noch hier im Vers 4? Er wird jede Träne aus ihren Augen auswischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Pein wird mehr sein, da die vorherigen Himmel und Erde wegkamen. Also der gibt auch keinen Tod mehr. Kein Meer, kein Tod, gibt keinen Tempel mehr. Wenn du Vers 22 liest, kurz umgeblättert. Ich nahm keinen Tempel in ihr wahr, denn der Herr Gott, der Allhaltende, ist ihr Tempel. Und das Lämmlein. Und noch was Schönes. Kapitel 22, Vers 3. Was ist denn da noch toll? Und jeder Verbannungsfluch wird nicht mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lämmleins wird in ihr sein. Und seine Sklaven werden ihm Gottesdienst leisten. Also, er macht alles neu. Da gibt es kein Meer mehr, da gibt es keinen Tempel mehr, da gibt es keinen Tod mehr, da gibt es keinen Verbannungsfluch mehr, es geht nichts mehr kaputt, es geht nicht mehr nach unten, es gibt kein Gericht mehr, neues Gericht, sondern alle, die in Gerichtsräumen sind, wenn du das alles liest, komm heraus, trink Wasser, was aus der Stadt kommt, essen Blätter von den Bäumen und werden geheilt. Das heißt, die vierte Erde oder die neue erste Erde aus der zweiten Dimension hat ganz andere Verhältnisse. Da geht es nur noch aufwärts, da ist nur noch Wiederherstellung. Alles landet in der Herrlichkeit Gottes. Das ist das Ziel. Das habe ich schon auf dem Zettel mal dargestellt. Der Konflikt also zwischen den Auslegern, wann fängt die neue Erde an, den kannst du vergessen, nach meiner Sicht der Dinge, ganz vorsichtig. Alles nur Denkangebote. Sag ja nicht, ich habe hier ein Diktat aufgestellt, sondern ich biete das an als Denkmodell. Und sehe als einzig richtig ist das im Moment, weil mir der Text nichts anderes sagt. Also der Konflikt, wann fängt die neue Erde an, ist überflüssig, weil es das nicht gibt, die neue Erde. Es gibt die Erde des Millenniums, es gibt danach was ganz Neues nach dem Millennium. Also müssen wir uns davon trennen, zu fragen, wann fängt die neue Erde an. Nach jedem massiven Ereignis, Millennium und danach und auch vorher, 2. Petrus 2, ist ein kosmischer Wechsel geschehen. geschrieben in meiner Bibel. Also, das gab es schon mal beim Herabwurf des Kosmos im Wassergericht. Jetzt haben wir den Kosmos im Feuergericht, dann haben wir den Kosmos, der entflieht und am Ende den Kosmos, der an die Herrlichkeit Gottes mündet. So ist die biblische Beschreibung, wenn ich sie neutral und sauber und der Reihe nach lese. Gut, ich weiß, dass das hier für den einen oder anderen anstrengend ist und vielleicht auch zu viel verlangt. Das muss auch mal sein, ne? Weil dann werden deine Gehirnströme etwas aufgelockert. Und dann kannst du andere Dinge auch besser fassen. Und jetzt musst du ja immer denken, wir sind ja dabei, wenn das passiert. Nicht, weil wir davon betroffen sind, sondern weil wir Mithandelnde sind. Wir sind als Ausführende davon betroffen. Das will ich wissen. Auch wenn mancher sagt, was geht mich die Enthüllung an? Dann hätte Gott ja aus der Bibel rauslassen können. Hat er aber nicht gemacht. Und ich bin froh, dass Paulus gesagt hat, die ganze Schrift ist für uns wichtig. Und das ist gut, dass Paulus das war und nicht Petrus, sonst hätten wir schon wieder ein Problem. Ja, wie geht es weiter? In Offenbarung 20, im Vers 12 und 13, da stehen die Gestorbenen vor dem Thron. Ja, wer ist denn das? Und da ist vom Meer die Rede, vom Hades, vom Gericht nach Werken. Also Meer kann ja Verschiedenes sein. Das buchstäbliche Meer, auf dem die Schiffe fahren. Das Meer ist auch ein Aufenthaltsraum Gestorbener nach der Schrift. Und das Meer kann symbolisch auch Nationen darstellen. Jetzt hat mir jemand gesagt, auf der vierten Erde, wenn das neue Jerusalem alles völlig neu ist, da heißt es gibt kein Meer mehr, dann könnten das ja auch die Nationen sein. Weil die Nationen sind das Meer. Das muss nicht das buchstäbliche Meer sein. Wer genau hinguckt, wird feststellen, dass doch dort, wo es kein Meer mehr gibt, die Nationen von dem Wasser trinken und die Blätter essen. Also wenn das Meer die Nationen wären, wären die Nationen ja weg. Aber die sind doch da. Also kann das Meer dort nicht die Nationen betreffen, sondern muss ein buchstäbliches Meer sein. Nämlich das, was es im Millennium noch gab und dann nicht mehr gibt. Und deswegen der Unterschied zwischen diesen beiden Zeiten. Wer sind die Gestorbenen? Ich will das gar nicht ins Einzelne gehen, das mache ich bei den Propheten, die müssen sich das ertragen lassen nächste Woche. Sondern das ist ganz einfach, ich nenne nur eine Gruppe und den Rest müssen wir nicht diskutieren. Alle, die im Millennium gestorben sind, was ist denn mit denen? Die müssen ja zurechtgebracht werden. Und das ist genau die Stelle, wo sie hingehören. Und auch alle die, die mit, die beim Satan rebelliert haben, die kommen in den Feuersee, gell? Und der Satan auch, die haben spätere Wiederherstellung. Aber vor dem weißen Thron, die Gestorbenen, können nur die im Millennium sein und noch ein paar andere, die lasse ich jetzt mal weg. Das reicht schon, wenn du weißt, die Gestorbenen im Millennium sind auf jeden Fall dabei. Das werden genug sein. Und ja, und hier heißt danach, ja, nee, das lasse ich auch weg. Die werden gemäß ihren Werken gerichtet. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Weil wir glauben ja, dass zum Beispiel die Leibesgemeinde nicht nach Werken gerichtet wird. Ganz klar, wir leben unter der Gnade. Christus hat für alles bezahlt. Bis zur siebten Posaune gilt das auch. Und alle, die nicht zum Leib des Christus gehören, werden nach anderen Kriterien beurteilt. Und hier sind wir in einer ganz anderen Zeit am Weißen Thron. Am Weißen Thron geht es nach dem, was die gemacht haben, gemäß dem äonischen Evangelium, nämlich fürchten Gott. Und wer Gott nicht gefürchtet hat, weil er Rebell gewesen ist, muss gemäß dieser Handlung erzogen werden. Der muss lernen, dass das nicht in Ordnung war. Da sind auch die Sieger nicht dabei, die wir schon kennengelernt haben aus den sieben Versammlungen. Wer siegt, sitzt mit auf dem Thron, haben wir gelernt. Also die können da nicht dabei sein. Und auch die nicht, die Jesus bezeugt haben während dieser gesamten Zeit. Also die sind davon ausgenommen. Und wenn du jetzt nach dem Ausschlussverfahren vorgehst und sagst, also Leibesglieder nicht, Sieger nicht, die Jesus bezeugt haben nicht, dann bleiben nicht mehr viel übrig. Dann sind das noch zwei, drei Gruppen und eine der wichtigsten sind die vom Millennium. Und deshalb ist es für uns entscheidend, auch die Zeit ein wenig zu unterscheiden. Aber was hier noch deutlich wird, auch bei diesem Gericht, bei diesem späten Zurechtbringen, geht Gott nach einer ganz bestimmten Regel vor, denn es heißt hier, ein jeder wird. Und wenn wir uns erinnern, dass Paulus zum Korinthern gesagt hat, Gott ist ein Gott des Maßes, in 2. Korinther 10, 13, würde also bedeuten, alle Gerichte Gottes, alle Zurechtbringungsmaßnahmen, alle Erziehungswege sind angemessen. Und deswegen der Hinweis, gemäß ihren Werken, heißt also, jeder Einzelne wird individuell von Gott behandelt, gemäß seinem Glaubensstand oder Unglaubensstand, um zurechtgebracht zu werden. Das ist unser Gott. Er ist ein Gott des Maßes und ein Gericht ohne Maß. Das wäre ein endloses Gericht. Das gibt es nicht nach der Bibel. Und noch etwas, der weisen Drohnen wäre völlig sinnlos, wenn dort alle in den Feuersee kämen. Da brauche ich kein Gericht für. Sondern Gericht heißt, es gibt auch welche, die belohnt werden an diesem Thron. Nicht nur solche, die verurteilt werden für eine Erziehungsmaßnahme. Weil das gibt es auch, dass Ausleger sagen, im großen weißen Thron werden sie alle nochmal hingestellt, und dann kriegen sie einen Tritt in den Hintern und fliegen in den Feuersee. Und dort bleiben sie für alle Zeiten. Ne? Gell? Ja, die sagen das nicht so deutlich, aber ja, man kann das deutlich erkennen. Gut, gibt es noch was zu diesen Versen zu sagen? Im Vers 14 wird der Feuersee beschrieben. Da ist noch was interessant. Da heißt es doch in 19, Vers 20, der See des Feuers brennt mit Schwefel. Das ist interessant. Und hier für alle, die die Offenbarung oder Enthüllung nicht so sehr mögen, vielleicht auch wieder ein Hinweis, dass das wichtig ist für uns. Wir haben schon einmal bei den Heuschrecken von Feuer und Schwefel gehört. Feuer ist ein Reinigungsmittel nach der Schrift, ist eigentlich eindeutig unter anderem. Und Schwefel gehört auch dazu. Du musst dir mal das griechische Wort angucken, was Schwefel heißt. Das wird ganz genau so geschrieben wie das Wort für Gott. Nur ein Buchstabe ist anders, nämlich der letzte. Gott heißt Theos. Und Schwefel heißt Theon. Also ein Sigma mit Nun ist getauscht. Die Wortwurzel für Schwefel ist Gott. Da müssen wir mal einen Augenblick drüber nachdenken. Feuer und Schwefel würde doch heißen, Gott reinigt nach seinen göttlichen Maßstäben das, was im Feuer und Schwefel in der göttlichen Reinigungsmittel hineingebracht wird. Das ist nicht herrlich, wenn ich das weiß. Ne? Da muss ich nicht mehr rätseln, ne? Wie schrecklich das doch wohl ist. Natürlich ist das eine Erziehungsmaßnahme, die sich keiner freiwillig wünscht. Ich will das nicht kleinreden. Aber es ist nicht so dramatisch, endlos, endgültig und unmöglich, wie das 90% aller Christen glauben müssen, ohne selber nachzudenken. Ja, wie lange gibt es den Feuersee? Kurzer Hinweis, Jesus hat schon davon gesprochen, hat gesagt, Pharisäer, ihr seid für den Feuersee, für die Gehenna hat das genannt. Also zu seiner Zeit muss das schon da gewesen sein, denn die Pharisäer sind ja gestorben. Ich sehe keinen mehr herumlaufen, der bei Jesus gewesen ist. Wer kommt in den See des Feuers? Müsste man länger drüber nachdenken. Das mache ich heute hier auch nicht. Wenn aber die Schriftgelehrten reinkommen, dann sollten alle Religionsführer und alle Bibellehrer, die bewusst die Glaubenden irreführen, aufhorchen. Wenn Jesus die Pharisäer, die schlauen Theologen seiner Zeit in den Feuersee schickt, möchte ich heute keiner von den selbstbewussten Theologen sein, die die Schrift verdrehen und Gott als einen endlosen Quäler hinstellen. Wer sowas lehrt, bewusst irreführt, wird wahrscheinlich dort landen, wo die Pharisäer auch sind, und die können sich dann begrüßen über die Jahrhunderte hinweg, weil sie die Leute irregeführt haben. Nur ein Hinweis, ich weiß, das klingt radikal, Heinz, gell? Und ich will all die gläubigen Pfarrer jetzt da nicht in den Feuersee schicken, dass das keiner falsch versteht. Ich bin da ganz vorsichtig, ne? Sondern wer bewusst falsch lehrt und die Leute irreführt, und Jakobus hat mal gesagt, sollen nicht viele unter euch Lehrer sein. Wir haben da, glaube ich, schon mal frühstückstisch drüber gesprochen, hat meine Frau gesagt, ich würde sowas nicht machen. Er hat ja recht, gell? Und ich ja auch nicht, ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Es ist so über mich gekommen, und irgendjemand muss das gemacht haben, der stärker ist als ich, sonst würde ich das wohl auch nicht machen, aus der Sorge heraus, könnte ja sein, ich habe hier Wochen und Monate lang die Enthüllung gepredigt und das war alles falsch, gell? Und dann muss ich auch in den Feuersee, weil ich da erzogen werden muss. Könnte ja sein. Ich will das ja, ich kann es mir nicht vorstellen, aber gut, das nur nebenbei. Ja, welche Qualität hat der Feuersee? Da sollten wir auch noch drüber reden, ganz kurz. Er wird der zweite Tod genannt. Und was kommt in den zweiten Tod rein? Der Hades, nicht nur Teufel, falscher Prophet, wildes Tier, ist ganz klar, aber auch der Hades, das Totenreich, das Reich der Gestorbenen, ich sage es immer ab und zu auch noch falsch, das Reich der Gestorbenen. Was ist denn, wenn das Reich der Gestorbenen stirbt? Minus mal Minus ist Plus, gell, in der Mathematik. Und würde also heißen, das hat was mit Leben zu tun. Wenn der Tod in den Tod gegeben wird, mit welchen D, sagt der Sachse, ne? Der Tod mit in den Tod gegeben wird, wenn der Tod stirbt, als Tod, ist eigentlich nur noch Leben die Folge. Würde also heißen, der Aufenthaltsort Feuersee ist das Gerichtsmittel, um alles, was Todeswesen ist, sterben zu machen und damit in Leben zu verwandeln. Da haben wir noch den Wurm, der das auch macht. Wir haben den Geier, der das auch macht, der Aas frisst. Würde also heißen, der zweite Tod. Und deswegen sind manche Ausleger, ganz wenige, keine Handvoll, der Meinung, der zweite Tod in Person könnte Jesus selber sein, weil in ihm das Todeswesen zu Tode kommt und damit leben wird. Ich will es nur sagen, dass ihr es mal gehört habt. Ich sage nicht, das ist so. Ich sage nicht, ich glaube es so. Ich möchte es nur erwähnt haben, damit ihr merkt, wie spannend es ist, Enthüllungen zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Letzter Vers für heute. Jemand, Vers 15, wenn jemand nicht als Eingeschriebener in dem Buch des Lebens gefunden wird, so wird er hinein in den See des Feuers geworfen. Tja, über die Bücher des Lebens müsste man mal reden. Das kann man in 5 Minuten nicht machen und auch nicht in einer Predigt, da braucht es mehrere. Aber wichtig ist, dass an dieser Stelle es offensichtlich auch noch um Bücher geht, nämlich 2 Stück, in denen noch was steht. Und wenn wir die Büchergeschichte der Bibel mal studieren, stellen wir fest, alles ist irgendwo aufgeschrieben. Alles hat seinen Sinn, auch jeder Name, auch du und ich, wir alle stehen irgendwo geschrieben, ohne das jetzt näher auszuführen. Schlussbemerkung für heute, es war anstrengend genug, gell? Ich sehe euch das ja an, ne? Elfriede auch, ne? Wird froh sein, wenn Schluss ist heute, ne? Gell? Okay, ich fühle ja mit dir mit, ne? Aber es muss auch mal sein, was haben wir hier gelernt? Wir sind hier am Ende der 7. Wahrnehmung von Johannes, bei seinen ganzen Darstellungen. Wir haben gelernt, es gibt was völlig Neues, das in die Herrlichkeit Gottes mündet. Und wir lernen auch dabei, wenn ich es mit anderen Worten ausdrücke, wie Enthüllung 21,3 sagt, die Vereinigung von Himmel und Erde. Alles muss in die Gottesherrlichkeit hinein, in das neue Jerusalem. Das ist ja das Ziel. Alles ist gesund, therapiert, gereinigt, wiederhergestellt. Das ist das Heilsziel Gottes. Und wir, du und ich, wenn wir zum Leib des Christus gehören, sind wir daran aktiv beteiligt. Und deshalb ist es gut, auch mal sowas zu hören, auch wenn es schwerfällt. Der Herr segne sein Wort. Amen.